NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Mit Melanie Thieltges, guten Abend. Zukunftsängste, Verlust von Struktur, Einsamkeit. Immer mehr Menschen werden psychisch krank. Die Depression hat sich längst zur Volkskrankheit entwickelt. Das belegen auch Zahlen der Krankenkassen, auch bei uns in Niedersachsen. Und die Depressionen kennen kein Alter. Nicht nur Kinder und Berufstätige, auch ältere Menschen sind häufig betroffen. Auf diese Altersgruppe von 60 plus und älter wollen wir heute in der Visite schauen. Mein Gast ist Professor Tillmann Krüger, Oberarzt an der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, Herr Krüger, Depressionen können Menschen in jedem Alter treffen. Wie ist das bei Älteren? Unterscheiden sich da die Symptome von den Jüngeren?
Prinzipiell ist das natürlich erstmal vergleichbar. Es gibt ja Kardinalsymptome wie Antriebsmangel, Freudlosigkeit, Interessenverlust und auch natürlich das Stimmungstief. Aber im Alter gibt es durchaus einige andere Symptome oder es kann sich etwas anders darstellen. Also bei manchen Menschen kann das zum Beispiel sehr somatisch sein, dass sie erst darüber klagen, an Verdauungsstörungen zum Beispiel zu leiden oder Schmerzen zu haben oder Schlafstörungen zu haben, vielleicht auch zunehmend reizbar zu sein. Also es ist vielleicht ein Stück weit auch maskiert erstmal und man muss etwas genauer hingucken.
Mhm. Laut Zahlen der Deutschen Depressionshilfe sind leichtere Formen, habe ich gelesen, oder Depressionen, bei denen eben nicht alle Symptome vorliegen, 2 bis 3-mal so häufig bei Älteren zu finden. Heißt das, das wird oft übersehen vielleicht auch?
Leichtere Formen sind tatsächlich häufig und man muss jetzt ja auch nicht überpathologisieren und dennoch das natürlich ernst nehmen, weil aus der leichteren Form kann natürlich auch eine mittel- oder schwergradige Depression werden. Tatsächlich ist es nicht selten und hat ja auch mit den sich verändernden Lebensumständen im Alter zu tun. Da ist vielleicht nicht mehr so viel Energie, da sind nicht mehr so viele neue Dinge, die ich mache, da sind vielleicht auch Veränderungen in der Umwelt, vielleicht sind auch Freunde, Menschen schon verstorben, sodass da viele Faktoren zusammenkommen und eben auch entsprechend berücksichtigt werden müssen, um gesund zu altern und eben auch psychisch gesund zu bleiben.
Welche Rolle spielt da dieser Umbruch, Rente, kein Beruf mehr, sich nicht mehr gebraucht fühlen?
Das kann ein sehr großer Faktor, bedeutender Faktor sein. Es kann ja einerseits Entlastung sein, dass man nicht mehr so viele Verpflichtungen haben und viele sprechen dann auch durchaus von einer Verbesserung der Lebensqualität. Aber es gibt eben auch einige, die zunehmend in Einsamkeit geraten, sich schwer tun, vielleicht auch neue Kontakte und Freundschaften herzustellen, Hobbys, Interessen zu verfolgen, das ist eben ganz wichtig. Und manche können es vielleicht auch nicht mehr so gut, weil sie beispielsweise auch körperlich schwer krank sind und allein deswegen auch beeinträchtigt sind.
Ja, familiär verändern sich dann ja auch Dinge. Die Kinder sind aus dem Haus. Wie Sie schon sagen, die Vitalität nimmt ab. Man bekommt auch ein paar Zipperlein im Alter dazu. Manche kommen damit besser zurecht als andere. Sind das schon Faktoren genug für so eine Altersdepression?
Manchmal ja. Es sind ja verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Immer so im Sinne auch so dieses biopsychosozialen Krankheitsverständnisses. Also es ist ja immer die Frage, was bringe ich auch so von der Prädisposition mit, also auch von der Veranlagung? Und was sind denn meine akuten psychosozialen Faktoren, die noch hinzukommen, wie zum Beispiel Einsamkeit, weniger Aufgaben, Kinder vielleicht weg, weniger Kontakte zu Freunden? Also all das muss immer berücksichtigt werden, wenn man das beurteilt.
Ich habe noch mal ein bisschen in die Daten geguckt. Es ist ja so, dass Ältere nicht häufiger von Depressionen betroffen sind als Jüngere. Allerdings liegt die Zahl jetzt bei Menschen zum Beispiel in Pflegeheimen deutlich höher, bei bis zu 1/3. Das klingt schon sehr alarmierend.
Absolut. Das sind sehr hohe Zahlen und macht auch deutlich, wie wichtig das Umfeld da auch ist und das eben auch so zu gestalten, dass die Menschen nicht in eine Depression geraten. Menschen, die im Pflegeheim sind, sind da ja nicht umsonst, sondern weil es einen Grund dafür gibt. Meistens körperliche Erkrankungen und das ist, wie ich schon sagte, natürlich ein Risikofaktor, wenn ich körperlich vielleicht beeinträchtigt bin, wenn ich Schmerzen habe, vielleicht viele Medikamente nehmen muss, die auch entsprechend Nebenwirkungen haben können und vielleicht auch der Alltag dort unterschiedlich ansprechend sein kann. Es gibt ja sehr viele Positivbeispiele, aber dann vielleicht auch Beispiele, wo sich Menschen weniger wohlfühlen. Das ist, denke ich, eine riesige Herausforderung.
Also Sie sagen auch, der Faktor Einsamkeit auch im Altersheim kann ganz, ganz großer sein für die Depression.
Einsamkeit, das zum einen und zum anderen, was machen die Menschen dort den ganzen Tag? Ne? Also manchmal gelingt das ja sehr gut mit Tagesaktivitäten. Gibt ja auch so Art WG-artige Pflege- oder Wohnformen, wo auch mal gemeinsam gekocht, gegessen oder gespielt wird. Und dann gibt es andere Bereiche, wo es dann vielleicht auch weniger gut gelingt und auch den Menschen selbst weniger gut gelingt, das anzunehmen, was angeboten wird. Auch das ist manchmal ein Problem, dass wir ganz stark motivieren müssen, weil so diese Neugier und auch die Kraft, die Motivation bei älteren Menschen manchmal ganz schön beeinträchtigt sein kann. Auch die Kognition, das Denken, Konzentrationsvermögen verändert sich ja leider mit zunehmendem Alter.
Sie sagten schon, wie so eine Alters-WG, kann das vielleicht auch eine Waffe sein gegen Einsamkeit, gegen Depression im Alter, dass man sich bei Zeiten schon so sein Netzwerk baut und sagt, wenn wir mal alt sind, dann machen wir das so und so, ziehen vielleicht zusammen?
Ja, unbedingt. Also man kann da gar nicht früh genug mit anfangen. Soziale Netzwerke Planung. Sind das A und O, wobei es natürlich immer Menschen auch gibt, die sagen, zu viele soziale Kontakte möchte ich gar nicht, mich strengt das auch an, ich bin so ein Mensch, der kommt auch gut mit sich alleine klar, das kann ja vollkommen in Ordnung sein. Aber soziale Kontakte sind tatsächlich das A und O. Und es gibt wirklich gute Beispiele, wo Menschen sich schon früh zusammengesetzt haben, vielleicht mit 50 oder 60 und Alterswohnprojekte kreiert haben. Das gibt es auch hier in Hannover als Beispiel. Und die sich dann noch gegenseitig unterstützen. Und die haben, glaube ich, immer das Gefühl, ich bin nicht alleine, weil ich habe zwar eine eigene Wohnung, aber nebenan wohnen ja meine Freunde.
Das ist bestimmt ein gutes Gefühl. Kann denn die Depression, Sie sagten schon, Menschen ticken unterschiedlich, die haben auch unterschiedliche Bedürfnisse nach sozialen Kontakten, viel oder wenig. Kann eine Depression grundsätzlich jeden betreffen? Ist das nur eine Frage der Umstände?
Ein Stück weit ja. Also wenn ich ganz miese Umweltvariablen kreiere, kann ich fast jeden Menschen in einen depressiven Zustand überführen, sage ich jetzt mal experimentell. Mhm. Das heißt also, die Veranlagung ist natürlich ganz unterschiedlich. Manche Menschen gehen mit ganz viel Resilienz ins Leben oder haben die Resilienz gut aufgebaut und sind über weite Strecken gefeit gegenüber psychischen Erkrankungen. Aber wenn ich Zeuge von kriegerischen Auseinandersetzungen werde oder selbst ein Trauma erlitten habe und auch andere Faktoren hinzukommen, wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass ich auch so etwas bekommen kann.
Diese Resilienz, also das Gewappnetsein gegen Krisen, wovon hängt das ab? Hat das viel mit der Kindheit zu tun?
Ja, also natürlich auch ein Stück weit die Gene. Also wie gut habe ich beim Genlotto gewissermaßen abgeschnitten? Und dann, wie bin ich aufgewachsen? Die eigene Biografie, also da wird natürlich ganz viel angelegt an Selbstvertrauen oder auch sicheren Bindungen oder dem Gefühl, in Sicherheit zu sein oder sich auf Menschen verlassen zu können. Und das macht auch Resilienz zum hohen Maße schon aus. Aber es ist nicht nur alles Gene und Kindheit, sondern ich kann auch täglich dafür was tun, Resilienz aufzubauen. Manche machen das durch Hobbys, durch Sport, durch eine Sinnhaftigkeit im Leben, weil sie wichtige Dinge für sich gefunden haben, die sie verfolgen.
An einer Depression erkranken, das kann man nicht nur im Berufsleben, wenn es stressig ist, sondern auch später in der Rente oder sogar im Pflegeheim. Depression kennt nämlich kein Alter und das ist unser Thema heute in der Visite. Mein Gast ist Professor Tilman Krüger und Ihre Fragen zum Thema, die beantworten wir gleich hier. Im Studio ist Melanie Tiltges. Betroffene fühlen sich kraft- und antriebslos, haben dunkle Gedanken, fühlen sich fremd in ihrer Umgebung. Volkskrankheit Depression. Die Fallzahlen nehmen nach Statistiken der Krankenkassen zu und das auch bei Menschen im höheren Lebensalter. Oft spielen Sinnverlust im Ruhestand und der Wegfall von sozialen Kontakten eine Rolle. In der Visite zu Gast ist der Facharzt und Psychotherapeut Tilman Krüger und er hat heute Vormittag Ihre Fragen zum Thema am Visite-Hörertelefon beantwortet, zum Beispiel diese.
Ich habe eine Frage. Meine Mutter wird im nächsten Jahr 92. Mein Papa ist vor 6 Jahren gestorben, sind schon 7? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben mein Hausarzt und ich mal überlegt, weil sie so depressiv ist, dass wir sie zu einem Arzt schicken. So, da war sie dann auch. Und kam dann aber wieder und wollte das auch überhaupt nicht annehmen, weil die Dame ja nun 50 Jahre jünger wäre als sie. So, was mache ich denn mit so jemandem, der überhaupt keine Hilfe annehmen will?
Ja, das ist durchaus eine typische Situation, wie es bei manchen auftreten kann, dass dann nicht so richtig ein Krankheitsgefühl oder Krankheitseinsicht da ist. Letztlich braucht es doch ein Stück weit Geduld. Wichtig ist auch, dass man nicht zu früh pathologisiert, sage ich jetzt mal, also sagt, du hast eine Depression und deswegen musst du dieses oder jenes machen, sondern dass man vielleicht eher aus der eigenen Perspektive sagt, ich habe beobachtet, du hast viel weniger Antrieb und machst wenig und wirkst ganz freudlos und dann konstruktiv guckt, was man da vielleicht machen könnte an Aktivitäten, die früher vielleicht mal gut getan haben. Oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das ein Nervenarzt, Nervenärztin war, so eine Vorstellung bei einem Arzt und dort mal Therapieoptionen oder Behandlungsmöglichkeiten bespricht. Es braucht manchmal tatsächlich ein bisschen Geduld und wie gesagt, nicht zu schnell gleich von einem schweren Krankheitsbild sprechen oder das gleich schlussfolgern, sondern einfach vielleicht auch erstmal beschreiben, wenn man Veränderungen wahrgenommen hat und dann kann sich manchmal eine gewisse Motivation ergeben oder auch Bereitschaft, vielleicht doch auch nochmal wieder was zu verändern, so im Alltag oder Hilfe auch in Anspruch zu nehmen.
Das wäre schön, aber ich bete an Sie schon hin seit 6 Jahren. Also seit mein Vater verstorben ist, die erste Zeit, da hatte ich noch einen 40-Stunden-Job. Da bin ich morgens früh 3 aufgestanden, 6 zur Arbeit und dann danach zu ihr gefahren und saß dann bis abends 9 Uhr bei ihr und sie saß weinend auf der Couch. Obwohl mein Vater sie misshandelt hat, etc., ist sie dann also diejenige gewesen, die gesagt hat, erst hat sie auf ihn geschimpft, ach, du bist erst gestorben, ich wollte als erst.
Ja, wir hören sie noch.
Jetzt hören wir sie wieder.
Okay. Und dann habe ich versucht, mit ihr darüber zu reden und eben halt, dass sie auch mal wieder was unternimmt und auch mal zu den Nachbarn geht und mit den Nachbarn Kaffee trinkt oder irgendwas. Aber das macht sie alles nicht. Sie nimmt es nicht an. Sie fixiert sich nur auf mich. Und das ist für mich natürlich auch ganz ungut, weil
genau.
ich die ganze Zeit quasi nur für sie da bin und sie, ja, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, die verschlingt mich irgendwie.
Ja, das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Ihre Mutter lebt ansonsten alleine?
Ja, meine Schwester lebt in Sewaldsbrück, also auch in Bremen, aber dadurch, dass sie kein Auto hat und ich eben halt 2 Kilometer entfernt wohne von meiner Mutter, greift sie natürlich immer auf mich zu und sie stalkt auch. Also sie fährt dann mit dem Auto, sie fährt noch Auto, sie fährt mit dem Auto dann extra bei mir zu Hause vorbei, um zu sehen, ob ich da bin, wenn ich meinetwegen nicht ans Telefon gehe.
Ja, dann wäre das tatsächlich so das vordergründige Thema bei Ihnen, dass Sie ein Stück weit sich da natürlich jetzt auch abgrenzen müssen, damit Sie selbst gesund bleiben. Und andererseits Ihre Mutter auch irgendwann versteht, hoffentlich, dass sie auch anderweitig Beschäftigung oder Unterstützung bekommen kann. Also das ist nicht einfach, dieser Prozess, aber ich sehe das häufig in den Sprechstunden, dass Angehörige tatsächlich irgendwann auch selber krank werden können, weil sie mit dieser Belastung und dieser zu engen Bindung und den leider dann manchmal doch zu häufigen Kontakten eigentlich nicht mehr gut klarkommen und die Selbstfürsorge drunter leidet.
Ja.
Da würde sich für Sie unter Umständen auch, wenn das in Ihrem Umfeld zur Verfügung steht, gibt es sogar auch Selbsthilfegruppen für Angehörige,
ja,
wo manche sich auch ganz gut gegenseitig bestärken können und sich dann auch trauen, vielleicht mal was zu verändern oder sich dann auch abzugrenzen, auch wenn das für diese älteren Menschen nicht einfach ist, das dann auch dann eben nochmal zu lernen, dass eben nicht nur die Tochter 24 Stunden oder 24/7 zur Verfügung steht, sondern eben auch andere Anlaufstellen wichtig sind.
Ja.
Das, was Sie beschreiben, ist einfach unglaublich häufig.
Ja, okay, da bin ich ja schon mal froh, dass ich nicht alleine auf der Welt bin, der das so geht.
Ja.
Das ist ja schon mal schön zu wissen.
Ja, na? Genau.
Okay, gut, dann werde ich das mal versuchen, ob es hier irgendwo eine Selbsthilfegruppe gibt. Ich habe meiner Mutter auch schon angeboten, dass sie mal zu der Kirche vielleicht hingeht, weil die haben da so einen Gemeinderaum. Da findet Aquarell malen, Englisch, hast du nicht gesehen, Sitzgymnastik und alles Mögliche statt. Mal gucken, ob ich sie dazu kriege, aber vermutlich werde ich da dann auch wieder mit hingehen müssen, weil sie nirgendwo alleine hingeht. Okay, dann erstmal herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag.
Danke Ihnen, dass Sie das mit uns geteilt haben und alles
tolle
Gute
Gespräche wünsche ich Ihnen noch.
Danke. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen, das Visitetelefon. Im Studio sind Professor Krüger und Melanie Tiltges.
Ja, es handelt sich um meinen Mann. Mein Mann hat, ich weiß nicht, ob das schon so an ist, oder ob der das auch schon so hat, so eine Demenzstörung da. Und er ist immer erst morgens, wenn er beim Frühstück, sackt er ein, dann in der Zeitung liest, dann sackt er auch ein und dann kommt wie so ein kleiner Stoß, als ob er so einen kleinen Stoß kriegt, dann sagt er, ist er wieder zusammen. Ja, und ich weiß nicht, was ich da mache. Und der Nacht spricht er mit Toten.
Was meinen Sie genau mit nachts spricht er mit Toten? Ja, also redet er im Schlaf dann?
Nachts
oder?
Redet er im Schlaf und spricht vom Toten.
Ja.
Kann das sein, dass das Vererbung sein kann?
Na, die Frage ist ja erstmal, um was es sich handelt. Haben Sie denn das Gefühl, Ihr Ehemann ist auch von der psychischen Verfassung insgesamt beeinträchtigt,
ja,
tagsüber?
Ja.
Und inwiefern?
Er kommt auch nicht mehr in Schwung rein, wenn ich was sage, ach, dass er nicht mehr keinen Schwung hat. Und wenn ich sage, nö, hat Zeit und so, jetzt nicht und all so ein Kram.
Und kann Ihr Mann denn noch Freude empfinden und hat er Interessen?
Interessen hat er wohl so wenig, ne? Er beschäftigt zwar mit den Enkelkindern, wenn sie da sind, ja schon, aber nicht mehr so richtig.
Ja, und wie lange geht das jetzt schon so, dass sich das verändert hat?
Oh, das fängt jetzt erst richtig an.
Ja, und wie ist das Gedächtnis? So die Konzentration, Zeitung lesen, einkaufen?
Ja, das kann er noch. Zeitung lesen geht auch, dabei schläft er mitunter ein.
Ja, das geht gut. Aber Sie würden sagen, nachts während des Schlafes ist es auch auffällig, weil er spricht?
Ja.
Also das klingt danach, als würde es sich schon lohnen, mal etwas genauer zu gucken, ob da nicht vielleicht auch eine depressive Erkrankung vorhanden ist.
Mhm.
Vielleicht ist es ja auch nur eine leichtgradige Form oder eine Vorstufe. Sie haben auf alle Fälle ja Veränderungen beobachtet. Sie haben auch einen auffälligen Schlaf beschrieben. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, nochmal deutlich zu machen, dass wenn der Schlaf beeinträchtigt ist, dass auch oftmals tagsüber die Wachheit, die Konzentration, aber auch die Stimmung und den Antrieb beeinträchtigen kann. Und das lohnt sich schon, da genauer drauf zu gucken über den Hausarzt. Der klärt ja auch noch mal ein paar andere Dinge ab, ob der Blutdruck in Ordnung ist und auch die Laborparameter in Ordnung sind, Schilddrüse. Und ich denke, das würde sich lohnen, da mal etwas genauer zu gucken. Erlebt Ihr Ehemann denn selbst auch eine Beeinträchtigung, dass er sagt, das stört ihn oder er leidet drunter?
Er merkt es gar nicht mitunter. Ihm ist das mitunter alles zu viel.
Ja.
Kann auch nicht mehr so richtig die Treppe hoch und alles.
Ja. Und gibt es schwere körperliche Erkrankungen, die bekannt sind?
Er hat zwar schon Stenn und sowas alles, das hat er auch. Und eigentlich sonst weiter nichts. Und dass ihm die Knochen wehtun und all so, ne?
Und wie viele Jahre ist er alt, wenn ich fragen darf?
Er ist 69.
69. Das ist ja eigentlich noch ein ganz verhältnismäßig junges Alter.
Ja, deswegen
ja. Sodass ich unbedingt sagen würde, gerne mal beim Hausarzt, Hausärztin, vielleicht später sonst auch beim Nervenarzt oder Ärztin abklären lassen. Weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass man unterstützen kann durch ein Medikament oder vielleicht auch Bewegungsverfahren, Physiotherapie, sportmedizinische Verfahren. Das wären ja, so meine Empfehlungen. Haben Sie gemeinsame Interessen und Hobbys, die Sie auch als Paar verfolgen?
Ja, wir gehen auch mitunter viel raus, aber im Moment ist es ja denn so kalt.
Ja, ja, wobei die Kälte ist jetzt nicht so schlimm, wenn Sie sich gut anziehen, weil die Kälte hat ja auch einen Reiz, ne? Man spricht ja auch von Klimatherapie, viele gehen ja auch an der See gerne im Winter spazieren oder auch egal wo sie leben, kann das sehr schön sein. Solche Gemeinsamkeiten, das wäre auch ein Hinweis, wo ich Sie motivieren würde, das unbedingt zu pflegen, gerade wenn Sie sagen, Ihr Mann sitzt dann da so ein bisschen apathisch oder schläft ein.
Knickt ein, denn wenn er, sagen wir mal, er liest die Zeitung.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis für den Hausarzt, weil unter Umständen könnte man da auch noch weiterführende Abklärungen machen. In dem Alter wird ja auch so das Schlafapnoe-Syndrom ist da nicht ganz selten. Klar, Schlafstörungen sind generell nicht ganz selten. Das würde ich dem Hausarzt durchaus mal berichten, weil so eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit sollte man nicht einfach so hinnehmen.
Vielen Dank, dass Sie das erzählt und mit uns geteilt haben. Und alles Gute für Sie und Ihren Mann.
Ja, wollen wir hoffen, dass es weitergeht.
Alles klar.
Okay, tschüss. Danke. Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Plötzlich bin ich nicht mehr wichtig, fühle mich wertlos. Gerade Menschen, die im Beruf viel Verantwortung hatten, fallen im Ruhestand irgendwann in ein Loch. Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat vor einiger Zeit seine Altersdepression öffentlich gemacht, bekannt, dass er sich das Leben nehmen wollte, weil er sich nicht mehr gebraucht fühlte. Depressionen im Alter werden aber oft deshalb übersehen, weil die Symptome bei den Betroffenen milder ausfallen. Im Studio ist der Psychiater Tilman Krüger. Herr Professor Krüger, oft stehen bei älteren Menschen beim Arztbesuch ja körperliche Symptome im Vordergrund, etwa Schmerzen oder eben Herz-Kreislauf-Beschwerden. Aber auch solche Symptome können mit der Seele zusammenhängen. Wie kommt man dahinter?
Ja, genau, das ist tatsächlich die große Herausforderung in der Primärversorgung, in der Allgemeinmedizin bei meinen Kolleginnen und Kollegen, aus dieser Vielfältigkeit an Symptomen, die erstmal vorgetragen wird, zu erkennen, ob eventuell auch eine psychische Erkrankung dahinter stehen kann. Und zu Recht klären meine Kollegen und Kolleginnen auch zunächst ja eine Reihe von somatischen Dingen ab, um das auszuschließen. Mhm. Mit der Erfahrung sehen Sie dann aber auch durchaus, dass dann eben auch psychische Erkrankungen in Frage kommen können. Und da braucht es dann natürlich auch eine gewisse Bereitschaft, Offenheit der Betroffenen, auch darauf mal zu gucken, ob das so sein kann. Manche halten ja auch lange an der Überzeugung fest, es muss was Somatisches sein. Und andere sind relativ offen und erkennen relativ schnell, es kann auch was Psychisches sein, was hinter meinen Symptomen steckt. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und das ist die große Herausforderung in der Primärversorgung, da genau zu gucken.
Heißt also, die Hausärztin, der Hausarzt hat dann eine Schlüsselrolle und muss auch die richtigen Fragen stellen.
Absolut. Häufig ja. Aber es gibt ja durchaus auch Beratungsstellen in Einzelfällen, wenn die aufgesucht werden, oder auch Selbsthilfegruppen. Aber das setzt natürlich erstmal voraus, dass jemand für sich selbst erkannt hat, ich habe da möglicherweise auch ein psychisches Anliegen oder Problem.
Das heißt, da muss auch so ein Leidensdruck da sein, der überhaupt ja der Auslöser ist.
Einmal das, also so ein Krankheitsgefühl, aber wir sprechen dann eben auch von Krankheitseinsicht. Das ist eben auch die Einsicht darin, dass meine aktuelle Verfassung aktuell eben auch viel mit meiner Psyche zu tun hat und der Arzt sonst vielleicht ein somatisches Korrelat dafür nicht gefunden hat.
Sie haben schon erklärt, die Auslöser im Alter für in so eine Depression hineinzufallen sind anders als bei jüngeren Leuten. Sprechen wir mal darüber, wie die Depression dann behandelt werden kann. Unterscheidet sich das auch in der Therapie?
Also prinzipiell haben wir natürlich die gleichen Behandlungsmethoden wie für jüngere Menschen auch. Nichtsdestotrotz muss natürlich inhaltlich auf die besondere Situation von Älteren eingegangen werden. Also große Säulen sind ja immer die Psychotherapie, Pharmakotherapie, aber auch Bewegung, Ergo, psychosoziale Verfahren im weitesten Sinne. Mhm. Und besondere Situation der Älteren, damit meine ich die besondere Lebenssituation. Also bei Bewegung ist es jetzt nicht so günstig, einen 70-Jährigen mit einem 20-Jährigen zusammenzutun. Das kann funktionieren und kann ja vielleicht auch ganz stimulierend sein, aber ein 70-Jähriger kann vielleicht nur noch eine ganz andere Intensität machen in der Bewegungstherapie oder Sporttherapie dann auch. Oder auch eben in der Psychotherapie auf bestimmte Themen der Älteren einzugehen, die anders sein können als jetzt bei einem ganz jungen Menschen. Also das zu berücksichtigen ist wichtig, plus eben auch die körperlichen Beeinträchtigungen aufgrund von körperlichen Erkrankungen.
Sprechen wir mal über Medikamente. Nebenwirkungen von Psychopharmaka, die machen ja vielen Menschen Angst. Und welche Risiken gibt es da für Ältere, die ja meist auch schon einiges an Medikamenten einnehmen müssen?
Ja, genau, das ist ein wichtiges Stichwort, dass wir so diese Polypharmazie, wie man es nennt, eben auch kritisch betrachten und wirklich gucken, ist ein Medikament sinnvoll und verträgt es sich mit eventuell vielen anderen Medikamenten, die genommen werden müssen. Mhm. Unsere Medikamente sind über die Jahre ja leider nicht so viel wirksamer geworden, aber dafür besser verträglich. Und da gibt es für den Bereich der älteren Menschen durchaus eine gute Auswahl der sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmer beispielsweise oder auch einige andere Medikamente. Die älteren Medikamente, trizyklische Antidepressiva heißt die Gruppe, wenden wir bei älteren Menschen kaum oder gar nicht mehr an, weil wir eben wissen, da gibt es mehr Interaktionen. Mhm. Also Medikation ist möglich, man guckt genauer und man guckt auch etwas genauer nach Interaktion, weil das ist wirklich ein wichtiges Stichwort, dass sich die Medikamente auch gut miteinander vertragen und weder zu niedrige als noch zu hohe Spiegel im Blut erreicht werden.
Das heißt, Sie wägen das auch immer sehr gut ab, ob so ein Medikament überhaupt notwendig ist oder ob es vielleicht über eine Gesprächstherapie oder eine Verhaltenstherapie auch eine Änderung geben kann.
Genau, wir wägen das immer ab. Psychotherapie ist natürlich der Flaschenhals, wobei über Gruppenpsychotherapien, das ist ja so eine neue geförderte Bewegung, dass das mehr stattfindet, natürlich auch mehr Menschen behandelt werden können oder auch digitale Anwendungen zum Teil, ne, wenn die älteren Menschen eben mit digitalen Anwendungen auch zurechtkommen, können sogar auch verschrieben werden. Das muss dann berücksichtigt werden, ja.
Ja, da steht ja auch so ein bisschen ein Problem dahinter. Betroffenen Verbände und Angehörige beklagen ja auch, dass die Wartezeit für Therapie oder auch einen Klinikplatz unter Umständen sehr lange dauern kann. Wie ist das bei uns in Niedersachsen?
Ja, das stimmt, dass das sehr lange dauern kann. Und dennoch muss man sagen, dass wir hier in Deutschland und auch in Niedersachsen, ich sag mal so im internationalen Vergleich, wirklich noch eine verhältnismäßig gute Situation haben. Ich denke auch so an Tageskliniken beispielsweise, die eigentlich überall vorgehalten werden. Natürlich wartet man zum Teil einige Wochen, aber Möglichkeiten gibt es schon einige. Sicherlich gibt es, wie gesagt, einen Flaschenhals, wenn ich erwarte, dass eine Einzelpsychotherapie zu bekommen. Das ist natürlich auch ein Stück weit eine luxuriöse Situation, da eins zu eins zu sitzen über 12, 24 oder vielleicht sogar 50, 60 Stunden. Aber wie gesagt, Gruppentherapien, vielleicht auch mal tagesklinische Angebote, stationäre Psychotherapie. Also wir haben schon einiges im Portfolio.
Was würden Sie sagen, warum ist es so wichtig, auch im Alter bei seelischen Problemen Hilfe zu suchen? Was kann ich an Lebensqualität gewinnen?
Ja, genau, es geht um Lebensqualität und das kann man gar nicht überschätzen. Das ist ja so ein wichtiger Faktor, zufrieden eben auch alt zu werden. Und es braucht eben Investitionen, dass das gelingt, weil es gelingt vielleicht nicht mehr so selbstverständlich wie in früheren Jahren, sondern durch körperliche, psychische, kognitive Faktoren, also Konzentrationsbeeinträchtigung meine ich damit, ist es eben schwerer, gesund zu bleiben. Deswegen braucht es diese Investitionen in soziale Kontakte, in Hobbys. Bewegung kann ein ganz wichtiger Faktor sein. Und das muss ich tatsächlich früh angehen. Und auch da kann man gar nicht früh genug beginnen. Aber weil das, was ich schon immer gerne gemacht habe, das führe ich dann vielleicht auch im Alter fort. Und ich muss ja davon ausgehen, dass vielleicht ein Hobby vielleicht auch mal wegfällt oder eine Bewegung aus irgendwelchen Gründen. Also da ist es immer gut, vieles im Portfolio für sich zu haben.
Das heißt also, jeder von uns kann für sich selbst auch was tun, um so das schwarze Loch Ruhestand und vielleicht auch Veränderungen in der Familienphase gut anzugehen. Aber Sie sagen, früh da schon drüber nachdenken.
Ja, genau. Früh darüber nachdenken. Und das Thema Selbstwirksamkeit ist ja so wichtig. Das, was ich selbst erreichen kann, was ich mir selbst ausgesucht habe, das hat einen besonderen Wert und wird auch weiter verfolgt. Manchmal haben wir natürlich auch Patientinnen und Patienten bei uns, die mit einer relativ passiven Haltung zu uns kommen und sagen, Herr Krüger, machen Sie mir das weg mit irgendeiner Pille oder irgendeiner Intervention, zum Teil auch sehr aufwendige Interventionen, wie zum Beispiel Elektrokrampftherapie, wo ich sage, ja, das kann wirksam sein, aber Ihre Mitarbeit ist mindestens genauso wichtig. Das, was ich selbst verändern kann, mein eigenes Engagement, dann eben auch in die Ergotherapie, Physiotherapie oder Psychotherapie zu gehen.
Er mag ja auch Leute geben, die sagen, jetzt bin ich schon älter, lohnt das denn noch?
Ja, das lohnt immer, weil das ist nie zu spät und das ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Und weil die psychischen Erkrankungen und die körperlichen Erkrankungen, die interagieren ja miteinander. Und wenn ich das eine nicht behandle, wird das andere leider schlechter.
Lebensqualität gewinnen, darüber sprechen wir. Und über die Depression im Alter im Studio ist der Psychiater Tilman Krüger. Und Ihre Fragen zum Thema, die beantworten wir gleich. Mit Melanie Tieltges. Wege aus der Krise, Altersdepressionen bleiben häufig unerkannt. Dabei können auch Menschen im höheren Lebensalter gut behandelt werden, Hilfe finden und Lebensqualität zurückgewinnen. Darum geht's bei uns in der Visite. Professor Tilman Krüger, Psychiater und Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover, hat dazu heute Vormittag Ihre Fragen am Visite-Servicetelefon beantwortet, zum Beispiel diese.
Also ich habe meinen Mann 2 Jahre mit Alzheimer und Demenz gepflegt und jetzt 4 Monate tot. Und ich kann jetzt kaum noch aufstehen. Und jetzt dazu hat meine Tochter auch noch Depressionen gekriegt. Die kann den Tod nicht überwinden. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Die hat schon 3 Kliniken und die haben sie alle abgelehnt, weil sie keinen Platz haben.
Ja, geht
es? Ich betroffene meine Tochter. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
Ja. Und ist es jetzt so, dass es Ihnen beiden nicht gut geht, sowohl Ihnen nicht gut als auch der Tochter mit der aktuellen Situation?
Ja, beide.
Und Sie brauchen beide Hilfe?
Ja, aber ich kann meiner Tochter nicht mehr helfen. Ich bin 80 Jahre
ja.
Und kann nicht mehr Auto fahren und ja.
Ja, wichtig wäre ja auch, dass Sie selbst jetzt auch erstmal gesund bleiben. Und wenn Sie sagen, es ist gar nicht so einfach mit der Energie so für den Tag und auch mit der Mobilität, haben Sie sich denn so mit Ihrer aktuellen Situation schon mal an jemanden gewandt, wie zum Beispiel Ihren Hausarzt?
Nein.
Das wäre so die Frage, wenn Sie sagen, Sie fühlen sich ganz erheblich beeinträchtigt, vielleicht auch von der Stimmung oder vom Antrieb, sich da durchaus auch nochmal Ihrem Hausarzt anzuvertrauen. Haben Sie denn eine gewisse Unterstützung durch Ihr soziales Umfeld, durch Freunde oder andere Verwandte?
Nee, bei Demenz und Alzheimer sind alle Freunde weg.
Ja, sind auch viele verstorben.
Das ist eine ansteckende Krankheit gewesen.
Das wäre nämlich der nächste wichtige Punkt, dass Sie nicht so ganz alleine mit dieser Problematik sind, dass Sie nicht zu sehr in die Einsamkeit geraten. Und je nachdem, wo Sie leben, könnte es da schon auch wichtig sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wer da erstmal ganz gut koordiniert, kann der Hausarzt oder die Hausärztin sein oder auch die sozialpsychiatrischen Dienste, die man anrufen kann. Das wären so Optionen, wo Sie möglicherweise erstmal Unterstützung erfahren könnten.
Ach so. Ja, mir geht es dann hauptsächlich um meine Tochter. Ich weiß, kann ihr nicht helfen.
Ja. Und möchte Ihre Tochter denn Hilfe in Anspruch nehmen?
Ja, die war gestern in Damme in der Klinik in Neurologie. Da haben sie wieder nach Hause geschickt. Davor war sie in Wien. Da haben sie sie wieder nach Hause geschickt, weil wir haben alle keinen Platz frei.
Ja, jetzt ein Platz für eine psychiatrische oder psychosomatische Behandlung oder was anderes?
Psychosomatische Behandlung.
Ja.
Jetzt so Körperschmerzen, Schlafstörung und.
Ja, auch da ist es ganz ähnlich, das stimmt. Klar, es gibt Wartezeiten, aber man kann natürlich eine psychosomatische Behandlung auch anmelden oder über den Hausarzt, die Hausärztin veranlassen bzw. anmelden.
Ja, die hat eine, ihr privat, die muss sie privat bezahlen und die hat gesagt, sie müsste mehr für sich tun. Hatte Sauna, Dings, alle. Den ganzen Tag war sie unterwegs und das ist ja noch weniger bekommen.
Dann hat sie zu viel gemacht.
Ja.
Wir möchten Ihnen aber Mut machen, dass Sie ein bisschen auch auf sich und Ihre Kraft schauen, weil Sie haben ja gesagt, Sie können kaum aufstehen und sind selber auch sehr müde.
Ja, das fängt jetzt an. Ich hatte bis jetzt Gartenarbeit viel zu tun. Wir haben 1350 Quadratmeter Garten. Und da hatte ich viel zu tun. Aber jetzt wird es dunkel und nass und da kann ich kaum noch im Garten arbeiten.
Ja, das ist auch ein wichtiger Faktor, den Sie ansprechen. Mit der Jahreszeit haben tatsächlich auch viele Menschen zu tun. Wir sprechen dann ja auch von dem sogenannten Winterblues oder saisonale Depression. Also da ist es tatsächlich nochmal umso wichtiger, Dinge zu finden, die einem jetzt gut tun, wo die Tage dann auch so kurz sind. Ich meine, heute hat die Sonne ganz schön geschienen, das tut uns gut, das Licht rausgehen tut uns gut, aber für Sie wäre es möglicherweise auch nochmal ganz wichtig, die sozialen Kontakte jetzt auch nochmal zu reaktivieren, die Sie haben.
Ja, die haben ja einen Bildungsweg, ist nur 7 Minuten entfernt, aber da ist 3-mal im Monat Kaffee trinken, aber da wird man nur abgefüttert. Aha. Ich bin nicht mehr in der Lage, nach 2,5 Jahren Pflege Tag und Nacht und mein Mann ist nachts immer sehr viel gekommen.
Ja. Ja. Aber geben Sie sich vielleicht ein bisschen Zeit, dass so vielleicht Ihre eigenen Reserven, Ihr eigener Akku sich da so ein klein wenig auflädt. Das, was Sie beschreiben, gerade so diese Treffs, die Sie da mehrmals im Monat haben, die halte ich für sehr wichtig und vielleicht.
Nee, die hab ich abgesagt.
Aber da müsste Sie so mal gucken, was sonst alternativ für Sie in Frage kommt, weil so das Alleinesein macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, auch dann wirklich gesund zu bleiben. Aber da können Sie ja mal gucken, was Sie am ehesten anspricht.
Ja, wir hatten viele Leute, also wie wir Silberhochzeit hatten, waren 80 Leute da. Zur goldenen Hochzeit waren noch 2 Ehepaare da, mehr nicht mehr.
Ja.
Und die sind jetzt auch weg.
Ja, genau, das ist das Besondere und das Schwierige, dass eben auch einige der guten Freunde versterben. Insofern braucht es tatsächlich.
Versterben und die haben Ängste, glaube ich.
Angst haben oder schwer krank sind. Insofern braucht es tatsächlich viel Offenheit, vielleicht auch wenn das Treffen Ihnen dann nicht alles so gut gefällt, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht trotzdem auch sympathische andere Menschen sein könnten, zu denen es sich lohnt, einen Kontakt aufzubauen. Also es braucht tatsächlich da viel Offenheit, sich auf andere Menschen, neue Menschen jetzt auch wieder einzulassen, weil, wie Sie selber sagen, sind andere ja verstorben und nicht mehr da, ne? Und die kommen jetzt auch nicht wieder. Insofern braucht es dann eben auch neue Kontakte.
Ja, aber die meisten sind da und haben sich abgeseilt.
Ja, da braucht es viel Kraft und viel Eigeninitiative leider manchmal, aber sie müssen es auch nicht alleine schaffen. Also wie gesagt, auch über den sozialpsychiatrischen Dienst oder auch Beratungsstellen ist da manchmal ja schon auch Unterstützung möglich.
Ja, muss ich da mal versuchen.
Wir wünschen Ihnen jedenfalls ganz viel Kraft. Und dass
für mich selber, glaube ich, schaffe ich das wohl, aber für meine Tochter, das ist das Schwierige. Also wenn die mich anruft und dann noch 3 Stunden vollballert, wie schlimm sie es hat, dann kann ich überhaupt nicht mehr. Ich habe ja auch 2 Jahre nicht mehr gekonnt.
Nee, das ist wichtig, dass Sie da sich auch ein Stück weit abgrenzen können, um selbst gesund zu bleiben. Und ihre Tochter deutlich machen, dass sie als Mutter natürlich einerseits da sind, aber sie nicht behandeln können. Also Unterstützung oder gegebenenfalls Behandlung muss sie sich woanders suchen.
Ja, das ist wichtig, dass sie da eine Grenze ziehen jetzt nach der Pflege auch für sich. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Gut, danke.
Ganz viel Kraft für Sie.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke. Tschüss. NR1 Niedersachsen, das Visite-Servicetelefon. Im Studio sind Melanie Thieltges und Professor Tilman Krüger. Hallo.
Ich wollte nur mal raten, dass die Leute in eine Selbsthilfegruppe gehen, dass man sich ein bisschen austauscht.
Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Ich habe eine Freundin, das hat sehr geholfen, dass sie sich da ein bisschen austauschen kann.
Das ist ein guter Hinweis, weil die Selbsthilfegruppe ist tatsächlich kann eine wichtige Behandlungssäule sein unter diesen vielen Dingen, die ich zum Teil ja erwähnt hatte auch. Und gerade so das Thema Selbstwirksamkeit, wenn ich selbst merke, ich kann mein psychisches Befinden auch gut selbst beeinflussen, das ist unglaublich viel wert. Insofern ein ganz toller Hinweis, da auch diese gegenseitige Unterstützung in einer Gruppe. Positiv ist dort ja auch, dass man sich nicht alleine fühlt, sondern man merkt, anderen geht es ähnlich und wir haben Ideen, wie wir uns unterstützen können.
Genau, ich bin selbst behindert und ich habe es vielleicht ganz ehrlich, ich habe meine Frau übers Radio kennengelernt, wir miteinander. Und wir sind schon seit 16 oder 17 Jahren verheiratet.
Wie schön.
Sehr gut. Und deswegen wäre es ohne meine Frau, wäre es ganz anders. Und deswegen kann ich das nur raten, dass man sich irgendwie anschließt und so.
Ja, da sprechen Sie noch einen weiteren Faktor an. Das sind die sozialen Kontakte. Das kann eine Partnerschaft sein, das können Freunde sein. Das ist tatsächlich mit zunehmendem Alter oder auch Beeinträchtigung gleichermaßen wichtig, das zu pflegen, aufrechtzuerhalten, aktiv dann doch wieder zum Telefonhörer oder wenn man damit schon beschäftigt ist, zu den sozialen Medien zu greifen und in Kontakt zu treten. Ja. Weil das wird von alleine nicht mehr, sondern eher weniger im Laufe der Zeit. Und das braucht tatsächlich Investitionen, das gut zu pflegen.
Vielen, vielen Dank für Ihren Hinweis mit der Selbsthilfegruppe. Dann alles Gute für Sie. Danke für Ihren Hinweis und schön, dass Sie angerufen haben.
Habe ich gerne gemacht. Ich
wünsche
noch einen schönen Tag. Ne?
Tschüss.
Tschüss.
Das war die Visite heute zum Thema Altersdepression. Sie wird oft übersehen, aber Therapie lohnt sich in jedem Lebensalter. Vielen Dank an meinen Gast Tilman Krüger, Oberarzt an der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und ganz gleich, wo Ihnen das Thema begegnet, ob in der Familie und Partnerschaft, vielleicht kommt es ja auch mal ganz nah. Machen Sie nicht die Augen zu, sprechen Sie es an, suchen Sie Hilfe. Je früher, je besser. Ich bin Melanie Thieltges, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.